hier in der Gemeinde vor, ab März einen Live-Kurs stattfinden zu lassen. Und in diesem geplanten Live-Kurs geht es um 5 Fragen, die die Menschen in unserer Zeit immer wieder bewegen. Fragen, auf die sie selbst jedoch keine zuverlässige Antwort geben können. Aber Gott, der alles weiß, der alles durchschaut und sieht, wo es alles hinführt, kennt nicht nur die richtigen Antworten, sondern er hat sie uns auch in seinem Wort mitgeteilt. Nachdem in den vergangenen beiden Sonntagen mit den Fragen, wie können wir glücklich werden und warum lässt Gott das zu, beschäftigt haben, wollen wir uns heute der dritten Frage zuwenden. Was ist der Sinn des Lebens? Wenn man diese Frage beantworten will, entdeckt man, dass es da einige hinderliche Unklarheiten gibt, die man erstmal beseitigen muss, weil unser Leben, die Zeitspanne, in der wir überhaupt planen und entscheiden können, durch Geburt und Tod begrenzt sind. Daraus ergeben sich fast zwangsläufig 2 neue Fragen, nämlich die Frage, wo komme ich her und wohin gehe ich, was kommt nach dem Tod? Und auch auf diese Fragen kann man aus menschlicher Sicht keine eindeutigen oder unumstößlichen Antwort geben, denn diese Bereiche liegen außerhalb unserer Reichweite. Da können wir nur spekulieren. Antworten dazu liefern uns vielleicht Propheten oder Geschichtenerzähler. Es sei denn, wir vertrauen auf Gott oder glauben ihm, wie die Bibel unsere Beziehung zu ihm bezeichnet. Durch ihn, von ihm können wir zuverlässige Antworten bekommen. Von den Antworten auf die Frage nach dem Woher und Wohin hängt viel ab, wenn wir uns entscheiden müssen, was wir in der kurzen Zeit unseres irdischen Lebens tun wollen. Und wenn wir uns heutzutage umhören, was die Leute sagen, die eigentlich keine profunde Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens haben, fällt ein Schlagwort besonders häufig. Und das lautet Selbstverwirklichung. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob dieser Ansatz, seinem Leben Sinn geben zu wollen, gut oder um ein Wortspiel zu machen, sinnvoll ist. Habe ich herausgefunden, und ich denke inzwischen, dass es kein guter Ansatz ist, weil dabei alles, worauf ich mich einlasse, womit ich es zu tun bekomme oder womit ich mich auseinandersetzen muss, von den Umständen beherrscht wird, in denen mein Leben abläuft. Und wie soll man sich in einem Leben zurechtfinden, wenn man sich selbst in den Mittelpunkt stellt, obwohl die eigenen Möglichkeiten, Einsichten zu bekommen, beschränkt sind? Wie kann man da klare Orientierung finden? Ich denke, dass die Menschen auf diese Weise kaum Sinn für ihr Leben finden, sondern bestenfalls eine Nische entdecken, in der sie sich einigermaßen wohlfühlen. Wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Ich bin in letzter Woche im Buch der Sprüche auf einen interessanten Vers gestoßen. In Sprüche 29, 18 heißt es: Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert das Volk. Wenn wir uns in unserer Welt umschauen, in der wir leben, finden wir das eindeutig bestätigt. Kaum noch jemand interessiert sich für das, was Gott sagt. Und unsere Gesellschaft, unsere Umwelt sind nüchtern betrachtet in einem desolaten Zustand. Es wird Zeit, dass wir endlich anfangen, wieder hinzuhören. Gottes Plan mit den Menschen ist ein anderer. In der Welt vor dem Sündenfall war klar, welchen Sinn das Leben der Menschen hat. In 1. Mose 1, Vers 27 und 28 steht: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Der Mensch hatte Gott als Gegenüber. Er stand in einem direkten, persönlichen Kontakt mit ihm. Er war sozusagen für Gott der Verwalter auf dieser Erde. Und alles war, so steht es in der Bibel, sehr gut. Ein sinnvolleres Leben gibt es nicht. Aber mit dem Sündenfall, als der Mensch der Versuchung nicht widerstehen konnte, seinen Stand noch verbessern zu wollen, hat er in Wahrheit alles verdorben. Der Kontakt zu Gott ist abgerissen. Der eigentliche Sinn des Lebens ging verloren und die Auswirkungen sehen wir überall. Ausbeutung und Missbrauch von Menschen und Natur, Kriege, Verbrechen, Egoismus. Um sinnvoll leben zu können, musste eine Ordnung her, die wieder ein sinnvolles Zusammenleben der Menschen gewährleistete. Mit dem Volk Israel hat Gott das versucht. Am Berg Sinai hat er ihnen in einer Offenbarung eine Ordnung gegeben, mit der das Leben der Menschen wieder sinnvoll und erfüllt hätte sein können. Aber es hat nicht lange gedauert, bis die Menschen versucht haben, sich von dieser Ordnung zu emanzipieren und mit Hunderten von selbsterdachten Regeln und Vorschriften meinten, sie noch verbessern zu können. Dabei hätte alles so einfach sein können. Jesus hatte es den Schriftgelehrten, den Großmeistern der Gesetzesentstellung ins Stammbuch geschrieben. Und wir können in Markus 12, Vers 28 bis 31 nachlesen. Und einer der Schriftgelehrten fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Mehr braucht man nicht, um seinem Leben vollkommenen Sinn zu geben. Aber Israel, das auserwählte Volk Gottes, hat das nicht geschafft. Nicht, weil das Gesetz nicht gut oder ungeeignet gewesen wäre, sondern weil sie es als Regelwerk benutzt haben, ohne die Nähe zu Gott zu suchen. Es gab nur wenige Israeliten, die eine persönliche Beziehung zu Gott gelebt haben. Und es erschüttert mich immer wieder, wenn ich im Alten Testament lese, wie die Juden an verschiedenen Stellen zu ihren Propheten, den sogenannten Männern Gottes, gekommen sind und gesagt haben, sprich du mit deinem Gott, wo es doch in Wahrheit ihr Gott ist. Der Gott, der sie aus der Sklaverei befreit hat, der sie in das gelobte Land geführt hat, der ihnen geschenkt hat, was immer sie gebraucht haben, der sie bewahrt, versorgt und gerettet hat. Ohne diese Beziehung zu Gott war trotz der göttlichen Ordnung auch für sie es unmöglich, den Sinn des Lebens zu erkennen und ein Leben zu führen, das das Ziel erreicht hätte, das Gott für sie gedacht hat. Deshalb musste Gott mit seinem Heilsplan für die Menschen noch einen entscheidenden Schritt weitergehen, indem er in Jesus Christus, seinen Sohn, Mensch geworden ist und die Kluft zwischen Gott und Mensch aufgehoben hat. Zwischen ihm und uns, die wir durch unsere Sünde uns so von Gott getrennt hatten. Das deutsche Wort Sünde ist übrigens von dem mittelhochdeutschen Wort Sonder abgeleitet, das Trennen bedeutet. Wir benutzen das heute noch in dem Verb absondern. Ich brauche heute hier im Gottesdienst für uns nicht im Detail darauf einzugehen, wie Jesus das Gesetz vollständig erfüllt und damit gezeigt hat, dass es tatsächlich möglich ist, das zu tun. Und dann mit seinem Leiden, Sterben am Kreuz alle Sünde auf sich genommen hat und damit das Getrenntsein von Gott aufgehoben hat. Er hat es getan. Und jetzt bietet er jedem Menschen an, ihm sein altes, sinnentleertes und dem Tod geweihtes Leben zu geben und von ihm das neue, ewige Leben zu empfangen, das wieder Sinn erfüllt ist, weil es in die Gemeinschaft mit Gott führt und in der Gemeinschaft mit Gott stattfindet. Ist euch schon mal bewusst geworden, wie oft im Neuen Testament das erwähnt wird? Unter den Versen, die ich auswendig gelernt habe, fallen mir auf der Stelle zwei ein. Im 2. Korinther 5, 17 heißt es, daher ist jemand in Christus. so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und in Kolosser 1, Vers 27 steht, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber auch Jesus selbst hat im Gleichnis vom Weinstock und den Reben davon gesprochen. Und wenn ich mich recht erinnere, kommt in 5 Sätzen vor, dass Jesus sagt, dass wir in ihm sind. Wir in ihm und er in uns. Enger kann man gar nicht mit jemandem verbunden sein. Zusammenfassend können wir sagen, das, was uns die Menschheitsgeschichte lehrt, ist, dass es unmöglich ist, ohne Gott den Sinn des Lebens zu finden. Einen Sinn, der das Leben erfüllt macht und es tatsächlich lebenswert macht. Durch unsere Bekehrung zu Jesus Christus und übrigens nur durch sie entsteht wieder die von Anfang an von Gott gewollte persönliche Beziehung zwischen Gott und uns. Und damit wird es uns möglich, den Sinn des Lebens zu erkennen und uns zu eigen zu machen. Der unmittelbare und einzige mögliche Zugang zu Gott und zur Erkenntnis des Sinns des Lebens durch Jesus Christus, das ist das, was wir auch nicht aus den Augen verlieren dürfen, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, wenn wir ihnen helfen wollen, dass sie ihren Lebenssinn finden. Dass dies so ist, wissen wir alle, denn der Herr selbst hat es uns in dem allen geläufigen Vers in Johannes 14, Vers 6 gesagt, wo steht, denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zu Gott, denn durch mich. Wenn wir nun Zugang zu dem Sinn unseres Lebens finden wollen, müssen wir einen Moment innehalten und uns klar machen, was damit gemeint ist. Den Sinn des Lebens zu finden, heißt nicht zu erfahren, was die To-Do-List, was der Aufgabenzettel ist, den ich in meinem Leben abarbeiten soll. Sondern es geht darum, die Frage beantworten zu können, warum lebe ich? Und wie ich vorhin bereits gesagt habe, diese Frage ist eingerahmt von, wo komme ich her? Und was kommt nach dem Tod? Wenden wir uns zuerst der Frage zu, wo komme ich her? Weil wir Gott kennen und er uns durch sein Wort anspricht, wissen wir, dass wir nicht durch Zufall entstanden sind, sondern dass er das schon vor Zeiten wusste, dass es uns geben wird und er uns wollte. David formuliert das im Psalm 39, Vers 139, Vers 13 bis 16 so. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch kommen werden sollten, von denen keiner da war. Und auch das, was nach dem Ende unseres Erdenlebens kommt, ist durch das Wort Gottes eindeutig festgelegt. Von der ganzen Reihe von Aussagen, die wir im Neuen Testament darüber finden können, liebe ich die am meisten, in der Jesus seinen Jüngern gegenüber gesagt hat, Johannes 14, Vers 2 und 3, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, würde ich euch dann gesagt haben, ich gehe euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und ich die Stätte bereitet habe, so komme ich wieder und hole euch oder nehme euch zu mir, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was wir daraus sofort sehen können, ist, wie wichtig wir, jeder Einzelne von uns, für Gott ist. Er weiß von uns, bevor wir gezeugt wurden. Und seine Absicht ist es, dass wir mit ihm in alle Ewigkeit Gemeinschaft haben. Wenn wir das durchschaut haben, ist eine ganz wesentliche Hürde genommen, um herausfinden zu können, was der Sinn des Lebens ist. Mit dieser Einsicht wissen wir, dass unser Leben in der Zuneigung und Aufmerksamkeit unseres Gottes eingebettet ist. Das gibt ihm Sinn und das schafft uns Freiraum, unser Leben, das durch unsere Bekehrung auch zu einem ewigen Leben geworden ist, sinnvoll zu gestalten, dass es in den Plan Gottes hineinpasst und nahtlos in das Leben an der Stätte übergehen kann, die Jesus für uns vorbereitet hat. Letztlich können wir sagen, dass der Sinn für unser Leben darin besteht, dass wir uns auf die kommende Zeit vorbereiten und uns dabei bewusst sind, dass wir dabei nicht alleine zurechtkommen müssen, sondern dass bereits jetzt unser Leben in der Gemeinschaft mit Jesus stattfindet, dass wir ihn und den Vater erleben können. Sich darauf einzurichten, das macht unser Leben buchstäblich sinnvoll. Übrigens hat Jesus seinen Jüngern bereits genau das wissen lassen, als er nach dem Passamahl und bevor er mit seinen Jüngern zum Ölberg gezogen ist, im Gebet zu seinem Vater gesagt hat, Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dieser Vers ist für uns wichtig, wenn wir verstehen wollen, was der Sinn des Lebens ist. Der erste wichtige Punkt ist, unser Leben hat nur dann Sinn, wenn es ewiges Leben ist. Ohne das ewige Leben gilt, was David im Psalm 37, Vers 10 gesagt hat, noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr. Du siehst dich um nach seiner Stätte, aber er ist nicht mehr da. Lasst uns Johannes 17, 3 einmal genauer anschauen. Der Vers beginnt mit, dies aber ist das ewige Leben. Was ist das ewiges Leben? Unsere spontane Antwort darauf ist vermutlich ein Leben ohne Ende. Das ist für uns, die wir zwischen Geburt und Tod eingepfercht sind, zwischen dem Anfang und dem Ende das Wesentliche. Aber Jesus sieht das anders. Für ihn ist nicht der Zeitfaktor das Entscheidende, sondern unsere Zusammengehörigkeit mit Gott. Jesus erklärt ewiges Leben damit, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Das ewige Leben ist ein Leben, in dem man Gott erkannt hat. Und wenn man sich das griechische Wort anschaut, das hier mit erkennen übersetzt worden ist, entdeckt man, dass es eigentlich eine viel tiefere Bedeutung hat als das deutsche Wort. Bei uns bedeutet erkennen einfach, dass wir jemanden sehen und wissen, wer es ist. Das griechische Wort beschreibt es hingegen als eine sehr enge, persönliche und intime Beziehung zwischen zwei Personen. Das heißt erkennen. Im Neuen Testament wird es sogar dafür verwendet, um zu beschreiben, wenn ein Mann mit seiner Frau eheliche Gemeinschaft hat. So heißt es zum Beispiel in Matthäus 1, 25 über Josefs Beziehung zu Maria. Und er erkannte sie nicht, bis sie den ersten Sohn geboren hatte. Den allein wahren Gott zu erkennen, bedeutet also eine persönliche, innige Beziehung zu Gott zu bekommen, mit ihm in enger Gemeinschaft zu leben, in der es keine Vorbehalte mehr gibt. Also nicht nur zu wissen, dass vor Gott nichts verborgen bleibt, sondern sich ihm hinzugeben, sich ihm bewusst zu öffnen und mit ihm alles zu teilen. Wie soll das möglich sein oder möglich werden? Dazu müssen wir den Satz noch einmal ganz anschauen, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir haben vorhin schon Johannes 14, Vers 6 gehört, in dem Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Um in diese innige Gemeinschaft mit Gott zu kommen, müssen wir erst Jesus kennenlernen, ihm glauben, ihm unser Leben hingeben und von ihm ewiges Leben empfangen, also ihn erkennen. Damit wir in die enge Beziehung zu Gott hineinfinden, hineinwachsen, die unserem Leben diesseits der Ewigkeit Sinn gibt. Wenn wir jetzt noch einmal zusammenfassen, was Jesus uns in diesem Vers geoffenbart hat, dann erfahren wir, dass der Sinn des Lebens darin besteht, dass wir in einer persönlichen Beziehung zu ihm und durch ihn zum Vater im Himmel leben. Manch einer, der das noch nicht erfahren hat, der mag sich fragen, wieso unser Leben dadurch sinnerfüllt ist. Die wichtigste Begründung ist sicher, dass es ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist ist, der Frucht des Geistes und Gaben des Geistes in unser Leben hineinbringt. Und der zweite Grund ist, was Jesus in Johannes 10, Vers 10 gesagt hat: Ich bin gekommen, damit sie Leben und Überfluss haben. Wenn wir also unserem Leben den Sinn geben, den Jesus und Gott sich dafür gedacht hat, dann werden wir nicht nur haben, was wir brauchen, sondern wir werden durch die Wirkung des Geistes ein erfülltes, ein überfließendes Leben haben. Nachdem wir nun für uns erkannt haben, was der Sinn des Lebens ist, stellt sich als nächstes die Frage: Wie können wir Ungläubigen helfen, dass sie den Sinn für ihr Leben finden? Nach dem, was ich anfangs gesagt habe, ist das eine Frage, die viele Menschen haben. Allerdings können Menschen den wahren Sinn des Lebens nur finden, wenn, wie ich gesagt habe, wenn sie Gott kennengelernt haben. Und ihnen dabei zu helfen, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben. Es ist die Aufgabe, die Jesus uns im Missionsbefehl übertragen hat. Weil diese Frage für viele im Raum steht und wir die Antwort darauf haben, ist das auch ein Grund, warum sich das Live-Seminar damit beschäftigt. Und letztlich können wir genau über diese Frage leicht den Einstieg dazu finden, Menschen mit Gott in Beziehung, in Kontakt zu bringen. Dazu gibt es eine Reihe von Anknüpfungspunkten. Zum einen, weil das Wesen Gottes in der Schöpfung sichtbar ist. Paulus hat es im Römerbrief 1, Vers 18 bis 23 sorgfältig erklärt. Im Vers 20 heißt es: Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, in dem Geschaffenen wahrgenommen und geschaut. Wahrscheinlich habt ihr genauso wie ich das auch schon öfters erlebt, dass Menschen fragend geworden sind, wenn sie in der Schöpfung etwas atemberaubend Schönes oder überwältigend komplexe Zusammenhänge gesehen und entdeckt haben und davon zutiefst beeindruckt worden sind. Und dann haben sie sich gefragt: Woher kommt das? Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist, dass Gott allen Menschen ein Gewissen eingepflanzt hat, in dem Gerechtigkeitsempfinden und die grundlegenden Gesetze des Umgangs miteinander vorhanden sind. Auch wenn wir Menschen versuchen, immer wieder mal unser Gewissen zum Schweigen zu bringen. Paulus hat im Römerbrief das so formuliert, Kapitel 2, Vers 14 bis 16. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihrem Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach seinem Evangelium durch Jesus Christus. Es ist in uns Menschen. Außerdem wissen wir, dass die Menschen eigentlich zu allen Zeiten und in den vergangenen Jahrzehnten in unserem Kulturkreis sogar wieder verstärkt nach einer unübersehbaren Sehnsucht nach übernatürlichen und religiösen Erfahrungen an den Tag legen. Die Menschen sind suchend. Und wir müssen ihnen nur Glaubwürdiges anbieten. Und wenn überhaupt jemand etwas Glaubwürdiges zu bieten hat, dann sind wir das, weil wir ihnen Gottes Offenbarung im Evangelium und in Jesus Christus bringen können. Dass wir dabei oft auf verschlossene Türen oder taube Ohren stoßen, liegt vermutlich daran, dass die Kirchen und viele Christen den Suchenden nur Religionen oder Traditionen bringen, bloße Worte, die keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens liefern. Worte, durch die Sehnsucht nicht gestillt wird. Deshalb müssen wir ihnen etwas Neues bringen. Nämlich die Begegnung mit Jesus Christus, dem Auferstandenen und dem, der die Liebe Gottes in unserem Leben erfahrbar macht. Und wie könnte das glaubwürdiger geschehen als dadurch, dass sie an uns sehen, dass wir wissen, wovon wir reden, wenn wir vom Sinn des Lebens sprechen. Vorhin habe ich gesagt, der Sinn des Lebens besteht darin, dass wir in einer persönlichen Beziehung zu Christus und durch ihn zum Vater im Himmel leben. Die ersten Jünger haben uns gezeigt, dass das möglich ist und wie das geht. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, hat er ihnen an Pfingsten den Heiligen Geist gesandt. Und mit ihm ist ein gewaltiger Durchbruch geschehen. Zunächst in Jerusalem, dann in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Die Menschen sind in Scharen zu ihnen gekommen. Und warum? Weil sie gesehen haben, dass Jesus durch den Heiligen Geist in den Jüngern wirksam war. Dass er ihrem Leben Sinn und Fülle gegeben hat. Und genau das ist auch unsere Aufgabe. Die Menschen, die den Sinn für ihr Leben suchen, sollen sehen und erkennen, dass wir den Sinn für unser Leben gefunden haben, weil unser Leben buchstäblich sinnvoll geworden ist. Dazu dürfen wir die Menschen nicht mit Worten abspeisen, sondern wir müssen ihnen Gemeinschaft mit uns schenken, damit sie Jesus persönlich begegnen, ihn kennenlernen, ihn erkennen. Sie auf diesem Weg, bei diesen Schritten zu begleiten, das ist dann das vierte Thema in dem Seminar, in dem es darum geht, dieses Geschenk Gottes auch zu entdecken. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir in der dritten Einheit des Live-Seminars lernen können. Wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die sich mit der Frage nach dem Sinn ihres Lebens beschäftigen, müssen sie begreifen, dass es kein Zufall ist, dass es sie gibt, sondern dass Gott sie kennt und will, dass sie leben, in einer persönlichen Beziehung zu ihm als Gesegnete leben. Sie müssen verstehen und dann akzeptieren, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass der bessere Teil des Lebens noch auf sie wartet. Gemeinschaft mit Gott in einem vollkommenen, ewigen Leben. Diese Tatsache ist es, was dazu führt, dass wir herausfinden können, was der Sinn unseres Lebens hier auf der Erde zwischen Geburt und Sterben ist. Er besteht darin, dass wir Gott persönlich kennenlernen, seine Einladung in Jesus Christus annehmen und unser dem Tod geweihten Leben dass wir dieses Leben gegen das ewige Leben eintauschen und dadurch bereits hier, jetzt im Glauben mit Gott in einer fruchtbringenden Gemeinschaft leben. Das, was du und ich dazu beitragen können, damit diese Botschaft ankommt, ist, dass wir in unserem Leben sichtbar machen, dass die Gemeinschaft mit Gott unserem Leben Sinn gegeben hat, es mit Sinn erfüllt. Dass wir nicht mehr Getriebene sind, die nicht wissen, wofür und mit welchem Ziel sie leben, sondern dass wir erwartungsvoll mit Jesus auf dem Weg zum Vater sind. Lasst uns den Vers aus Johannes 17, Vers 3 zu unserem persönlichen Bekenntnis werden. Dies aber ist das ewige Leben, dass ich dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkannt habe. Amen.